Hallo, du bist hier bei dem Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall und es ist richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Jüngerschaft. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen in unserer Zeit, heute und hier, hier und jetzt? Ich bete, dass der Heilige Geist zu dir redet, wo du diese Predigt hörst, dass er in dein Leben hinein spricht, dass er wirkt. Ja, sei gesegnet beim Hören dieser Predigt. Wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann nimm doch gern direkten Kontakt mit uns auf. Schreib uns eine Mail oder besuch unsere Gottesdienste, sei irgendwo am Start. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Aber jetzt direkt in die Predigt. Sei reich gesegnet und mach's gut.
Wir sind irgendwie gewohnt, zum Gottesdienst gehört einfach eine Predigt, aber wir haben jetzt schon so viele Wahrheiten gehört, eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Und da war auch schon ganz viel über Nachfolge drin, ganz, ganz viel. Darum geht es ja heute wieder. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, darum geht es immer, in jeder Predigt eigentlich. Es kann eigentlich immer nur um Nachfolge gehen, in der Kirche, in der Gemeinde, in unserem christlichen Leben. Wenn es nicht um Nachfolge geht, dann machen wir eigentlich schon mal irgendwas falsch. Aber wir beschäftigen uns heute mal noch mal ein bisschen explizit damit und es wird noch lange nicht alles sein. Und ich lade dich ein, nimm irgendwas mit. Muss gar nicht alles sein. Vielleicht ist es ein Satz, vielleicht ist es ein Schritt. Hör mal hin, wo der Heilige Geist zu dir sagt, da ist es, da ist der Punkt, da ist der Schritt nötig, da ist irgendwas. Sag's ihm ruhig, sag's ihm jetzt ruhig, mach ein Gebet, du in deiner Stille und sag, Heiliger Geist, rede zu mir. Und gib mir das, genau diesen Teil, den ich brauche für heute. Weil ich glaube, da ist einfach ganz viel drin und ich hoffe nicht zu viel. Das ist manchmal mein Problem, dass ich so viel reinpacke. Genau. Jesus nachfolgen. Wir hatten letztes Mal sozusagen Teil 1 und nur ganz kurz, eigentlich war es die Einfachheit des Evangeliums. Du hast es vorher schon ganz gut zusammengefasst, das war eigentlich alles. Es geht um Jesus und es geht um mich. Wie ist mein Verhältnis zu Jesus und wer ist Jesus für mich? Nicht wer ist Jesus, sondern wer ist er für mich? Wir haben uns den Barabbas angeguckt, der bei Jesu Verurteilung ja begnadigt wurde und Jesus an seiner Stelle sozusagen verurteilt wurde. Und wir haben festgehalten, oder wir haben gesagt, wir vergleichen uns mit Barabbas. Barabbas repräsentiert die ganze Menschheit, repräsentiert mich. Ich bin frei, weil Jesus meinen Schuldschein getilgt hat und die Tür ist jetzt offen. So, und jetzt fängt Nachfolge an. Also jetzt ist zumindest die Möglichkeit, dass Nachfolge anfängt. Und das ist heute der zweite Schritt. Wie der Barabbas darauf reagiert hat, wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil jetzt kann jeder Einzelne reagieren, so wie er gern reagieren möchte. Mit der Wahrheit des Evangeliums, die Tür ist offen. Stell dir mal kurz vor, nicht hier so ein schöner Raum, klassisch und genial und hübsch, sondern eine Zelle. Eine dunkle, dreckige Gefängniszelle. Du bist da drin, wartest auf deine Verurteilung zum Tod. Also nicht einfach nur vielleicht 2,50 Mark, sondern Tod. Und auf einmal geht die Tür auf und sagt, du bist frei. Jemand anders hat den Schuldschein getilgt. Jemand anders geht für dich ans Kreuz. So, jetzt ist die Tür offen. Du bist in deiner dreckigen Zelle. Die Tür ist offen. Und jetzt, wie reagierst du? Bist du da hinten zusammengekauert in der Ecke und kannst es nicht glauben und sagst, ich habe es aber doch verdient und ich bleibe hier drin? Oder gehst du durch die Tür in die Freiheit? Wenn du durch die Tür gehst, was passiert dann? Folgst du dem nach, der gesagt hat, folge mir nach, und richtest du dein Leben nach dem, was der sagt, der Jesus ist, der Gott ist? Oder lebst du dein Leben einfach so weiter wie vorher? Wir haben Freiheit. Können wir alles machen? Das ist Nachfolge. Und darum geht es heute so ein bisschen. Die Einfachheit des Evangeliums und die Radikalität der Nachfolge. Die Ernsthaftigkeit. Und das Wort Radikalität, das ist heute sehr negativ. Das ist überhaupt nicht negativ. Von seiner Grundbedeutung. Kommen wir nachher nochmal drauf. Aber zuerst möchte ich ein paar radikale Bibelstellen vorlesen. Und die sind wirklich radikal. Und da gibt es manche in der Bibel. Und ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber ich möchte in die Bibel reingucken, weil nur da können wir wirklich lernen, was Sache ist. Wir fangen an in Johannes 6. Und ich habe nur ein paar Verse rausgenommen. Wir könnten jetzt noch viel, viel mehr lesen. Aber ich möchte nur den letzten Teil dieses Abschnitts lesen. Johannes 6, 60 bis 69. Da geht es darum, dass Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Und er sagt, wenn ihr nicht von dem Brot, also wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann könnt ihr nicht Teil von mir sein. Da hat er sich als Kannibale geoutet. Und das war ziemlich krass. Das war ziemlich radikal. Und deswegen kommt jetzt die Reaktion in Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sie sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Aber Jesus war total frustriert und ging ihnen hinterher und sagte, kommt doch wieder zurück. Steht da nicht. Er ließ sie gehen. Jesus gibt die Freiheit, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Er gibt die Freiheit. Wir haben jetzt super Liebeslieder für Jesus gesungen. Und da sind so viele Wahrheiten drin. Und das ist genial, weil Jesus hat das alles getan. Jesus ist nicht einfach irgendein Diktator-Gott, der einfach nur sagt, ich bin Gott und ich verlange Gehorsam. Punkt. Könnte er. Er ist ja Gott. Tut er aber nicht. Er gibt uns den freien Willen, er gibt uns die freie Wahl, er gibt uns die Freiheit, in Beziehung zum Papa als Barabbas, Sohn des Vaters, als Sohn und Töchter, in seine Nachfolge zu gehen, ihm freiwillig zu folgen. Aber manches davon ist hart. Und manche verstehen es nicht richtig oder denen ist es zu hart und die gehen dann und er findet es zwar traurig, aber er lässt sogar gehen. Geht noch weiter, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Nur du allein hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war wieder so ein heller Moment von Petrus. Ja, aber so ist es. Wo sollen wir denn hingehen? Was sollen wir denn tun? Es ist hart. Also es ist halt krass. Es ist halt radikal. Aber Option B gibt es halt einfach nicht. Also ja, die gibt es, aber die gibt es halt für uns nicht. Also das macht keinen Sinn. Wo sollen wir denn hingehen, Herr? Nur du hast Worte des Lebens. Bei dir fühlen wir, da ist das gewisse Etwas. Das war der erste Text. Der zweite, Lukas 9, Vers 23 bis 26. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus hat zu dem Zeitpunkt noch nicht sein Kreuz auf sich genommen und ist noch nicht gestorben und schon gar nicht wieder auferstanden. Also die Leute wussten jetzt nicht damals, dass Jesus das mal tun wird und wir es ihm nachmachen sollen. Aber jeder damals wusste, was ein Kreuz ist. Also nimm deinen Galgen auf dich oder nimm die Todesspritze oder ja, sterb. Das wusste man, weil man das gehört hat, was Jesus gesagt hat. Dann geht er weiter, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist schon ein bisschen hart. Also ich finde es schon Schwarzbrot. Es ist jetzt nicht einfach nur, Jesus, wir haben dich lieb, alles schön und wir gehen in irgendeinem Club und wir machen da mit und ist alles schön. Es ist schön. Aber da ist schon noch ein bisschen mehr. Also Nachfolge hat eben was Radikales, hat was Tiefes. Matthäus 8, Vers 19 bis 22. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaub mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Da ist einer, der möchte Jesus nachfolgen. Der findet es irgendwie cool, der findet es hip und der möchte da dazugehören. Und Jesus öffnet ihm einfach mal nur ganz kurz die Augen und sagt, es ist aber nicht so, dass das einfach nur eine Show ist. Da ist schon, da gehört mehr dazu. Er zeigt ihm den Preis der Nachfolge. Und der andere, der ist schon ein Jünger, der folgt ihm schon nach, dem sagt er, hey, mach ganze Sache. Also, da geht es sogar gegen die Familie. Also, von der Priorität her. Das ist schon auch krass. So, und jetzt noch ein letzter Text. Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Da schreibt Jesus durch Johannes an verschiedene Gemeinden. Und hier schreibt an Laodicea. Und dem Engel der Gemeinden von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das ist ein Brief von Jesus an die Gemeinde. Ja. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Das habe ich jetzt nicht so eigentlich gedacht. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich hoffe, ich mache es nicht zu hart. Aber das ist Wort Gottes. Die Radikalität der Nachfolge, der Preis der Nachfolge, das ist Nachfolge. Dieser Bibelvers hier, der wird meiner Meinung nach oft total falsch benutzt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Natürlich sagt es Jesus zu jedem Einzelnen und wir können das auch als Herzenstür sehen. Aber dieser Brief geht an eine Gemeinde. Stell dir vor, da ist eine Gemeinde im Lobpreis, aber Jesus ist gar nicht da. Und Jesus klopft an und sagt, ich will auch gern mitmachen. Nachfolge ist, ja, wer ihm nachfolgt, der muss auch bereit sein, das richtig zu tun, sich ganz hinzugeben. Ja, das sind harte Worte, ich glaube es tatsächlich. Und ich möchte wirklich jetzt betonen, da ist trotzdem kein Druck drin. Da ist trotzdem Freiheit drin. Denn der Ausgangspunkt ist die offene Tür. Der Ausgangspunkt ist, ich habe alles getan, es ist vollbracht. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt was tun muss, um mich zu beweisen. Und da müssen wir wirklich, das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen. Nachfolge ist nicht, ich folge Jesus nach, damit ich etwas dafür bekomme. Es geht nicht darum, dass ich mir jetzt ein Recht im Himmel, ein Plätzchen im Himmel sichere, sondern es geht, weil ich ein Sohn, eine Tochter des Vaters bin, deswegen folge ich nach. Das ist die Grundlage, das ist der Ausgangspunkt. Mein erster Punkt, nur Tote können Jesus nachfolgen. Kein Lebendiger ist in der Lage, Jesus nachzufolgen. Nur als Toter kann man ihm nachfolgen. Und es ist ganz ausdrücklich nicht damit gemeint, dass wir erst im Himmel alles kriegen, was uns zusteht. Ich erkläre es ein bisschen. Ich habe hier ein geniales Buch, das ist ziemlich alt, aber immer noch gut. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist Evangelium und das ist Nachfolge, in diesem Einsatz. Und darum geht's. Das hat der Hans-Peter Reuer geschrieben, der lebt leider nicht mehr. Aber da ist ganz viel Wahres dran, an diesem Satz. Wir müssen unser eigenes Leben ablegen, sterben, damit wir überhaupt wahres Leben bekommen. Denn wahres Leben ist gar nicht dieses Leben mit Blut und durch die Adern, sondern ist eben wieder eingesetzt zu sein in dieses Recht, Sohn und Tochter zu sein. Das ist eigentliches Leben. Und wir müssen es schaffen, unser gedachtes Leben aufzugeben, zu sterben, Jesus zu sterben, unseren Rechten zu sterben, unserem Egoismus zu sterben, damit wir überhaupt das eigentliche Leben bekommen, nämlich das, was für uns vorgesehen war. Damit wir wirkliches Leben haben, bevor wir körperlich sterben. Jim Elliot, ein Missionar, hat mal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Das ist ziemlich genau das, was ich vorher gelesen habe in Lukas 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Wenn du etwas hingibst, was du sowieso nicht behalten kannst, um etwas viel Wertvolleres dafür zu bekommen, dann ist es Weisheit, dann ist es Schlauheit. Das ist einfach nur logisch. Und wer das nicht tut, aber die Möglichkeit dafür hätte, der ist wohl narr. Also der ist ein bisschen unnachvollziehbar. Nennen wir es mal so. Wenn wir die Möglichkeit haben, ein ewiges Erbe zu haben, ewiges Leben zu haben, und ich rede jetzt nicht unbedingt nur von einem Platz im Himmel, sondern ewiges Leben fängt in dem Moment an, in dem wir aus dieser Tür herausgehen und uns in Anspruch nehmen, dann ist es doch einfach nur logisch und nur nachvollziehbar, dass wir manches dafür hergeben, was wir sowieso nicht behalten können. Die Frage wird sein, oder die Frage ist, und die Frage müssen wir uns stellen, warst du schon auf deiner eigenen Beerdigung? Ist dieser Moment schon passiert? Hast du diesen Schritt schon gemacht? Das ist der erste. John Wesley, ein bekannter Prediger, da gibt es eine Buchreihe, das sind die Generäle Gottes. Im Band 3 steht geschrieben, wie der John Wesley eine Schifffahrt macht in die USA. Also nicht einfach eine Schifffahrt, die ist lustig, sondern um dort zu predigen. Und er war schon bekehrt, er war ein Prediger, er war überzeugt von der Gnade Gottes. Und er war dort auf diesem Schiff und diese Schifffahrt war ziemlich, also der Seegang war ziemlich hart. Und es war mehrmals an nah dran, dass das Schiff untergeht. Und es gibt eine spezielle Situation, da schreibt er, oder heißt es in dem Buch, wie er Angst hatte, weil Wasser in das Schiff reinkommt, weil die Segel, keine Ahnung, die Masten vielleicht sogar schon am Brechen waren. Da gibt es eine Gruppe auf diesem Schiff, die hatten die Zeit ihres Lebens. Das waren die Herrenhuter Brüder. Und das war für ihn ein Schlüsselerlebnis. Und die waren nicht besoffen, sondern die hatten diese Ruhe, weil sie wussten, ihr Leben war schon lange vorbei. Sie haben schon alles hergegeben und es kann ihnen gar nichts passieren, selbst wenn man ihnen das Leben nimmt. Das war für John Wesley ein absolutes Schlüsselerlebnis und darum geht's. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass wir sterben, dem eigentlichen Ich, dem Ich, mich, meiner, mir und wirklich ganze Sache machen und Jesus nachfolgen. Nachfolge ist Prioritätensache. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ist ja nicht, dass wir nicht auch andere Sachen machen dürfen oder machen können oder noch dazugehören. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und Nachfolge hat nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Es geht nicht darum, irgendwas leisten zu müssen, um etwas dafür zu erhalten. It's not a club, it's a lifestyle. Wir sind die Facebook-Gesellschaft. Wir machen schnell mal einen Haken dran und sagen, gefällt mir. Dem folge ich nach. Instagram. Aber Nachfolge bei Jesus sieht anders aus. Da geht es nicht nur darum, hört sich nice an, da gucke ich mal ein bisschen hinterher und bin ganz glücklich, wenn ich ab und zu mal was von dem höre. Das ist nicht Nachfolgen im biblischen Sinn. In den Himmel kommen nur Lebendige, während wahres Leben nur Tote erleben können. Muss ich gerade mal selber nachdenken, was ich da aufgeschrieben habe. Wenn wir eben unser eigenes Leben, unserem Leben gestorben sind, dann haben wir erst eigentliches Leben. Dann kriegen wir geistliches Leben. Und dann, nur so können wir irgendwann mal in den Himmel kommen. Und das Leben, das wahre Leben, können wir nur erleben, wenn wir gestorben sind. Also wenn wir unserem eigenen Ich gestorben sind. Nur Tote können Jesus nachfolgen. Und der nächste Schlüssel, und das ist wirklich ein ganz bedeutender Schlüssel, ist dieser Satz, der immer wieder vorkommt im Neuen Testament, 170 Mal, in Christus. Nachfolge ist nur in Christus möglich. 2. Korinther 5, Vers 17 als ein Beispiel von eben diesen 170. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also Nachfolge ist, wie gesagt, nicht einfach nur, gefällt mir, dem folge ich. Nachfolge ist, mein Stand ist in Christus. Ich bin mit Christus verborgen in Gott, steht mal in der Bibel. Das ist mein neuer Stand, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, dann bin ich in Christus und er ist in mir. So bin ich eine neue Schöpfung. Das ist nicht einfach nur, ich gehe mit Jesus Hand in Hand, auch wenn das auch irgendwie ein legitimes Bild ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind, aber es ist noch viel tiefer. Ich bin in Christus. Er ist der zweite Adam, er ist Adam 2.0 und ich bin als Nachfolger bin ich in Christus. Das heißt, ich gehe eigentlich gar nicht mehr selber, sondern ich bin eben in Christus drin und alles, was er getan hat, ist meins. Und alles, was er ist, bin ich. Das ist in Christus. In Christus oder außerhalb von Christus, das ist die eigentliche Frage. Und dazu möchte ich euch einen kleinen Satz aus diesem Büchle vorlesen. Wenn ich es lesen kann, das ist nämlich so klein. Irgendein Stanley Jones hat mal gesagt, Paulus, der größte Bibelausleger der Christenheit, konzentriert sich auf die Phrase in Christus und gebraucht sie 97 Mal in seinen Briefen, mehr als alle anderen Autoren zusammengenommen. Mit großer Sorgfalt erkannte er, dass diese zwei Worte die Menschheit in zwei Gruppen teilt, nämlich in Christus und außerhalb Christus. Die Menschengeschichte wird nicht geteilt durch vor Christus und nach Christus, sondern durch in Christus und außerhalb Christus. Denn wer in Christus ist, ist im Leben und wer außerhalb von Christus ist, ist im Tod. Nachfolge ist in Christus. Das ist mein Stand. Ich bin befreit, ich bin begnadigt und ich bin in Christus. Und alles, was sein ist, ist meins. Und somit gehe ich eben gar nicht mehr durch das Leben und schaue einfach nur auf Jesus und versuche es ihm mit aller Gewalt nachzumachen, sondern ich bin in ihm. Das heißt, alles, was er tut und gemacht hat, ist meins. Es geht nicht darum, Jesus nachzuahmen aus eigener Kraft. Ich glaube, das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden. Weil da heißt es, lerne von Jesus, mach's wie er. So, Jesus ist ein gutes Vorbild. Und wir hatten letztes Mal eben diese Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wenn er nur ein geistliches Vorbild ist, also nur, das ist ja schon jede Menge, aber dann versuchst du es ihm nachzumachen und das ist nicht, also nicht, dass es nicht genug ist, sondern du schaffst es nicht. Das geht nicht. Wir können es ihm nicht einfach nur nachmachen. Jesus nachfolgen ist nicht, ich laufe ihm hinterher, gucke, wie er es macht und dann versuche ich es auch. Sondern Jesus nachfolgen heißt, ich bin eigentlich sogar Jesus. Also das hört sich jetzt krass an, steinigt mich bitte nicht, aber ich bin in Christus. Ich bin da drin und ich bin jetzt nicht mehr Adams Sohn, sondern ich bin Christus Sohn. Könnte man fast Schwede sein. Ich bin Christ, ich bin in Christus. Es geht nicht darum, ihm nachzuahmen, sondern es geht um eine Neugeburt. Ähnlicher werden schon, es ist ein Prozess und wir werden ihm ähnlicher, aber da geht es nicht einfach nur, ich gucke und ich mache es genauso wie er. Damit wird es einfach ein Krampf. Es ist zu schwierig. Und ich glaube, da ist auch der Schlüssel drin, wenn wir es nämlich immer so versuchen, ich muss es doch so machen wie Jesus, oh, jetzt bin ich wieder reingefallen, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt, dann kommt Selbstverdammnis. wenn wir es aus eigener Kraft machen, werden wir immer nur ein, zwei Schritte gehen und wieder frustriert zurückgehen. Aber wenn wir lernen, dass wir in Christus sind, dass es unser Stand ist, dann wird es, glaube ich, einfacher. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also es geht nicht darum, einfach nur Nachahmer zu sein. Auch, da gibt es auch Bibelstellen, die das auch sagen. Wir sollen ja Christus nachahmen. Aber eben nicht, um ihm ähnlicher zu werden, um was Eigenes zu produzieren. Aber ja, wir sollen das Bild Christi angucken. Wir sollen ihn anschauen. Wir sollen Zeit mit ihm verbringen. Wir sollen eben in seiner Herrlichkeit sein. Dann werden wir automatisch verwandelt. Dann wird sich auch in uns was, da wird sich auch was verändern an uns. Aber es ist eben nicht dieser Krampf. Nicht Nachfolge um zu erreichen, bekommen, als Kind Gottes zu werden, als in den Himmel zu kommen, sondern Nachfolge, weil, ich folge Jesus nach, weil ich ein gerettetes Kind Gottes bin. Ein Kind, das wieder eingesetzt wurde in die Beziehung. Darum folge ich nach und darum geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich den Satz her habe, ob er wirklich von meiner Oma ist oder ob, keine Ahnung, könnte sein. Hört sich danach an. Aber es ist auf jeden Fall richtig. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also gehöre ganz Jesus oder lass es komplett bleiben. Nachfolge ist ganz und gar nicht. Und das ist eben radikal. Elia, der Prophet im Alten Testament, der hat das Volk Israel mal vor die Wahl gestellt und hat gesagt, wie denn jetzt? Was ist denn jetzt dran? Wollt ihr Baal folgen oder wollt ihr Gott folgen? Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Macht das eine oder macht das andere? Warm, kalt, lau, da war doch was. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Du bist in Christus, dann folge ihm auch ganz nach. Nachfolge ist radikal. Was ist jetzt radikal? Was heißt das eigentlich? So, ich kämpfe jetzt, so kreuzzügemäßig und so, oder das, was andere Religionen heutzutage als radikale Nachfolger machen. Nee, radikal heißt, es geht an die Wurzel. Es geht ganz tief. Radieschen, da kommt es her. Es geht einfach nur um die Wurzel. Das ist Radix, lateinisch. Und es geht einfach nur, Nachfolge geht ganz, ganz tief. Nachfolge ist nichts Oberflächliches, sondern Nachfolge muss in die Tiefe gehen. Das ist Nachfolge. Und das ist radikal. Das geht einfach nur in die Tiefe. Das war dieser Schlüssel in Christus. Komplett in ihm verwurzelt zu sein. Komplett von ihm abhängig zu sein. Das ist Nachfolge. Gerade dieses Abhängigsein, das ist wichtig. Nicht einfach nur hinterherlaufen, sondern abhängig sein, in dieser Abhängigkeit zu leben. Und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Nachfolge hat was mit Herrschaftswechsel zu tun. Und das ist auch was, was manchmal ein bisschen unter den Tisch fällt. Ein Herrschaftswechsel. Herrschaftswechsel heißt, ich war mal Teil eines Reiches oder einer Herrschaft und ich wechsle und bin jetzt Teil eines anderen Reiches, einer anderen Herrschaft. Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Er, Christus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Christus hat uns rausgenommen aus einem und hat uns versetzt in ein anderes. Raus aus dem Reich des Todes, rein in das Reich des Lebens. Raus aus dem Reich der Sünde, rein in das Reich der Gnade. Raus aus Satans Reich, rein in Jesu Reich. Und nicht, dass die zwei miteinander zu vergleichen wären. Da ist nicht einer ist König da, ein anderer ist König da. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Aber es gibt einen Herrschaftsbereich. Und Jesus hat uns daraus gerettet. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also da geht es ums Geld. Aber da könnte man alles Mögliche einfügen. Und da muss jeder sein Ding einfügen. Wo könnte unser Herz denn dran hängen? Seien das jetzt materielle Dinge, seien das irgendwelche Beziehungen, seien das irgendwelche Prioritäten in unserem Leben. Wir können nur einem dienen. Wir können nicht ein bisschen Christ sein. Wir können nicht so ein bisschen Jesus nachfolgen. Es funktioniert einfach nicht. Da gehört dieser Herrschaftswechsel dazu. Johannes 17 an sich ist genial zu lesen. Das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus mit Gott, mit Vater redet und auch eben über uns, über seine Nachfolger. Und da steht im Vers 14 bis 16, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich ja gar nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Jesus definiert es da ganz klar in diesem hohen priesterlichen Gebet, dass wir als seine Nachfolger gar nicht mehr Teil dieses Herrschaftsbereiches sind. Es ist nicht mehr unser Teil. Wir sind nicht mehr einfach nur Erdenbürger. Und das wiederum greift Paulus in Philipper auf, 3 Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. So, wir sind jetzt zwar immer noch hier im Fleisch, aber wir sind als Nachfolger Christi von unserem ganzen Sein her Bürger des himmlischen Reiches. Da steht auch im Hebräer ganz viel drin. Man kann nicht ein kleines bisschen Staatsbürger eines Landes sein. Entweder du bist oder du bist es nicht. Und doppelte Staatsbürgerschaft ist was Modernes. Das gibt es bei Jesus nicht. Es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft im Himmel. Es gibt nicht einfach, bist ein bisschen weltlich und ein bisschen christlich. Gibt es nicht. Das ist eine neumodische Erfindung. Wir sind zwar Botschafter in dieser Welt, an Christi Stadt, steht in 2. Korinther 5, Vers 20, aber Bürger einer ganz anderen Welt. Das heißt, unsere Aufgabe, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt, nämlich repräsentieren das, was in unserem Reich normal ist, diese Standards auch hier auf dieser Erde, in diesem Reich zu repräsentieren und einzuladen, durchaus auch mit Worten, lasst euch versöhnen mit Gott und durch Taten und durch einfach Sein. Aber wir sind nur Botschafter, wir sind nicht mehr Bürger. Jesus Nachfolge heißt, als Fremdling und Repräsentant zu leben in dieser Welt. Und jetzt die Frage, ganz konkret an dich. Wer regiert dein Leben? Wer ist der Regent, wer ist der König deines Lebens? Wer sitzt auf dem Thron, auf deinem Thron? Und jetzt versuche ich mal, kreativ zu sein. Ganz simpel. Das ist ein Bild, das mir persönlich hilft oder geholfen hat schon, einfach diese Wahrheit visuell wahrzunehmen. Und da geht es ganz einfach darum, um mein Leben und um meinen Thron im Leben. Und da bin ich und da ist Jesus. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist der Ausgangspunkt. So kommen wir alle auf die Welt. Das ist normal. Ich bin auf meinem Thron, ich regiere mein Leben und Jesus ist da. Mehr aber auch nicht. Jetzt habe ich erkannt, eben Jesus hat den Preis gezahlt, er hat die Tür aufgemacht, er hat mir die Möglichkeit gegeben, in mein Leben reinzukommen und ich sage, komm doch zu mir in mein Leben. Ich will dich gerne bei mir haben. Und damit lade ich Jesus ein in mein Leben. Und es ist schön und es sieht gut aus. Hat aber einen Haken. Ich sitze immer noch auf dem Thron. Jesus sitzt zwar in meinem Leben, aber es ist immer noch mein Leben. Und Jesus ist Teil davon, aber ich sage ihm, wo es lang geht. Und dann gibt es noch den dritten Kreis. Da gibt es auch den Thron. Aber da habe ich erkannt, ich sitze unterm Tisch. Und Jesus muss auf den Thron. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, von da nach da zu kommen. Aber der ist genauso wichtig. einzusehen, wo ist denn Jesus in meinem Leben? Welches Zimmerchen gebe ich ihm denn? Oder um es anders auszudrücken, für Autofahrer, wo lässt du Jesus sitzen? Lässt ihn im Kofferraum, nimm ihn mit, aber im Kofferraum ist mehr eine Last. Oder auf dem Beifahrersitz. Beifahrer können manchmal ganz schön lästig sein. Die wissen es immer besser. Jetzt pass doch mal auf, fahr doch mal langsam. Nicht, dass Simona das immer macht, aber ich bin kein guter Beifahrer. Ich würde so reagieren. Ist Jesus Beifahrer? Ist er vielleicht das Kreuzchen an deinem Spiegel? Der Glücksbringer. Aber eigentlich, schön, dass er da ist. Oder ist er der Fahrer? Bist du bereit, auf den Beifahrersitz zu gehen? Bist du bereit, vielleicht sogar hinten einzusteigen? Das ist die Frage. Nachfolge ist, Kontrolle abgeben. Sich selber einzugestehen, es geht nicht mehr darum, dass ich entscheide. Und nicht, weil es hart ist oder weil Jesus irgendwie Chef sein will und ich folge ihm halt, sondern weil Jesus einfach besser weiß. Und weil es halt einfach besser ist, in ihm zu sein und auf ihn zu vertrauen und zu sagen, ich krieg's ja doch nicht hin. Ich gebe dir mein Leben und ich gebe es dir ganz. Ich gebe dir den Fahrersitz. Wie gesagt, wenn Jesus einfach nur sagen würde, ich bin Gott und du sollst an mich glauben, das wäre eigentlich genug, dann müssten wir es machen eigentlich schon, wäre schon genug. Tut er aber nicht. Das tut er nicht. Er ist ein Gentleman und er ist einer, der aus Liebe und aus Barmherzigkeit alles für uns getan hat und alles tut. Dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass man ihm das Zepter überlässt. Herrschaftswechsel. Ja, es geht nicht so darum, sich immer nur aufs Fleisch zu konzentrieren, also auf unser greifbares Leben, sondern es geht darum, zu lernen, im Geist zu leben. Zu lernen, dem Geist, unserem Geist, also ich rede jetzt von unserem Geist, mehr Raum zu geben, um mit Gottes Geist zu connecten und aus dieser Verbindung heraus zu leben und unser Leben aufzubauen. Leben im Geist versus Leben im Fleisch. Römer 8, da könnten wir jetzt den kompletten Text nehmen, Römer 8. Ich möchte nur Vers 5 vorlesen. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gern nach der Wesensart des Geistes sein. Ich möchte wirklich so leben, wie es der Natur in Christus entspricht. Und nicht aus Druck, weil er es halt mir aufdrückt und weil es halt hier drin heißt, es ist hart, wer kann diese Rede hören und wer kann es denn dann überhaupt noch machen, sondern einfach aus dieser Leichtigkeit heraus, als Sohn, als Tochter, in Freiheit, mit Jesus als König in meinem Leben, diese Schritte auch praktisch zu gehen und von ihm zu lernen, nicht durch Kopieren, sondern durch diesen Stand in Christus zu sein. Wie kann es jetzt praktisch aussehen? Wie kann Nachfolge praktisch werden? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Weil da musst du jetzt ein bisschen nachdenken, wo bist du in dem Ganzen? Ich kann dir ein paar Sachen aufzählen, wo man drauf gucken kann, aber da musst du jetzt entscheiden, wo legt jetzt vielleicht der Heilige Geist einen Finger drauf? Geht es vielleicht darum, einfach deine Beziehung zu Jesus zu pflegen? Diese Verwandlung durch Anschauen. Nicht Verwandlung, indem ich Gesetze befolge und dann von Gott höher gut gemacht. Nee, Verwandlung durch Anschauen. Ist es vielleicht dran, wieder oder überhaupt Zeit mit Jesus zu verbringen? Im Anschauen sein Bild und dann dadurch verändert zu werden, ganz praktisch? Ist es dran, dass du Kontrolle abgibst? Entweder gesamt, also mal überhaupt das erste Mal, oder in einem gewissen Bereich, wo du vielleicht wieder das Zepter genommen hast, vielleicht auch aus Enttäuschung oder vielleicht, keine Ahnung warum, Stolz. Musst du Kontrolle abgeben? Ist es bei dir dran, in Abhängigkeit des Heiligen Geistes zu laufen und zu leben? Ist es dran, da einen Fokus drauf zu setzen? Jesus sagt mal, ich tue gar nichts, wenn ich es nicht den Vater tun sehe. Was tun wir alles, ohne es den Vater tun zu sehen? Es ist dran, mehr auf den Heiligen Geist zu gucken und zu sehen, was dran ist. Es ist dran, gehorsam zu sein, keine Kompromisse mehr einzugehen, ganze Sache zu machen. Nicht Jesus und. Das ist das Problem von allen Sekten. Jesus ja, Bibel ja und noch irgendwas. Es ist dran, keine Kompromisse mehr zu machen. Vielleicht ist es wichtig, mal geistliche Vorbilder zu haben. Nicht einfach nur alleine durchs Leben zu gehen. Einfach mal jemanden angucken, der vor dir gelaufen ist und der einfach schon läuft. Es schadet auf jeden Fall nicht. Es geht jetzt nicht darum, um Verehrung von irgendwelchen Menschen, sondern geistliche Vorbilder zu haben. Vielleicht Rechenschaft abgeben vor irgendjemand, eine Zweierschaft. Vielleicht sich einen Mentor zu suchen, um da mal gemeinsam in ein gewisses Gebiet reinzugehen, reinzugucken. Vielleicht ist es wichtig, einfach in der Gemeinschaft zu sein. Sei es ein Hauskreis, sei es eine Gemeinde an sich, sei es wie auch immer. Ich sage eine Zweierschaft, eine Dreierschaft, gute Freunde, Gemeinschaft zu haben, geistliche Gemeinschaft. Vielleicht solltest du mal wieder ein Buch in die Hand nehmen. Mal wieder lesen. Mal wieder in die Tiefe gehen. Sei es dieses Buch oder sei es ein anderes. Da ist viel drin, ganz besonders in Biografien. Ich habe gelernt, ja, wir haben ein vollbrachtes Werk. Jesus hat gesagt, es ist alles getan. Aber ich habe gelernt, wir müssen es lernen, immer eine geistliche Unzufriedenheit zu kultivieren. Wir müssen es lernen, immer unzufrieden zu sein. Und das hört sich jetzt total blöd an. Wir sollen keine unzufriedenen Menschen sein. Aber wir müssen, glaube ich, lernen, in dem Wissen, dass wir alles haben in Christus, diese Haltung zu haben, die Paulus beschreibt, ich vergesse alles, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, um den Siegespreis der himmlischen Berufung zu bekommen. Ich glaube, wir müssen es lernen, als Christen und als Gemeinde immer diese Einstellung zu haben. Ich will das auch noch. Ich will das auch noch, weil es mir zur Verfügung steht. Weil mir noch was fehlt, um heiliger zu sein, sondern weil es Teil meines Erbes ist als Miterbe Christi. Das ist mir persönlich wichtig, einfach immer mehr diese Unzufriedenheit, nie zufrieden zu sein, weil Stillstand ist Rückschritt im Geistlichen. Also, wie gesagt, nicht, dass wir uns da jetzt nochmal von der Erlösung, da geht es gar nicht drum, sondern einfach dieses ständig Ausstrecken nach mehr. Kennt ihr dieses Bild in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo? Der Finger Gottes oder die Hand Gottes und ich glaube Johannes oder irgendeine Menschheit, keine Ahnung. Adam war es. Da ist die ausgestreckte Hand Gottes, so. Da ist eigentlich, da sieht man die ganzen Muskeln, da sieht man alles, da geht es wirklich, da gibt alles. Und da ist Adam, ein bisschen mehr noch. Gib ihm auch die ganze Hand. Streck dich aus nach mehr, streck dich aus nach allem. Nicht in diese Passivität zu laufen. Es geht nicht ums Machen, ganz wichtig, es geht ums Sein. Und was kann das noch praktisch sein? Ich weiß es nicht, wo Gott jetzt zu dir spricht. Und ich möchte jetzt noch ein kleines bisschen Ruhe geben. Darfst du dann entscheiden, wann du die brichst, diese Ruhe. Damit du kurz reinhörst, und ich bete gleich zum Anfang dazu noch, Heiliger Geist, was ist bei mir dran? Wie gesagt, irgendwas von dem vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist Taufe dran. Vielleicht ist es dran, irgendjemanden zu vergeben. Vielleicht, ich möchte jetzt gar nicht mehr irgendwelche Sachen sagen. Ich möchte einfach nur dir den Raum geben, die Zeit geben, zu sagen, Heiliger Geist, Jesus, Papa, wie auch immer du ihn ansprechen möchtest, ganz egal, da ist keiner neidisch auf den anderen. Was muss ich tun? Welchen Schritt muss ich gehen? Und Papa, das bitte ich dich jetzt, dass du uns ganz konkret jetzt offenbarst, welchen Schritt ich tun muss, soll, darf, damit ich einfach wachse, damit ich in Nachfolge wachse. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich weiß, da ist noch mehr. Ich bin zufrieden mit deinem Heil und ich bin zufrieden mit dem, was du für mich getan hast, aber ich bin davon überzeugt, dass da noch mehr da ist. Und ich bete jetzt, dass du jedem Einzelnen von uns hier, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst und dass du sagst und zeigst, und auftust, was konkret dran